Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Susanne Gerlach.
Ich treffe heute in Berlin auf Gabriele Krone-Schmalz, Journalistin, Publizistin, allen bekannt als ARD-Korrespondentin in Moskau, damit als berühmtes Gesicht der Tagesthemen und der Tagesschau, aber auch als Moderatorin von Monitor und Kulturweltspiegel und natürlich als Autorin vieler bekannter Bücher wie Respekt geht anders und Eiszeit. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
In einem Ihrer Bücher sprachen Sie davon, wie es sich anfühlt, bei schönem Wetter alt werden zu können.
Ja, mein Gott, ja, stimmt.
Nun hat sich der Himmel über uns allen irgendwie verdunkelt. Können Sie sich trotzdem Ihre Zuversicht erhalten?
Ich glaube schon, aus dem einfachen Grund, weil es nichts nützt, wenn man sich jetzt in die Ecke setzt und resigniert. Ich glaube, das ist keine Lösung. Das ist zwar manchmal schwierig, durchzuhalten. Und ich habe auch Momente, wo ich denke, also geht's wirklich noch, egal in welche Ecke man guckt. Nichtsdestotrotz, vielleicht bin ich so erzogen, vielleicht sind das die Gene, ich habe keine Ahnung, aber ich bin jemand, der Stehaufmännchen ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch, ich versuche das, was man machen kann, zu machen und eben nicht zu resignieren. Resignieren, dann ist man schon gestorben, finde ich.
Sie haben ja auch die Fähigkeit, aus kleinen Dingen Genuss zu ziehen.
Ja.
Und was können Sie trotz dieser angespannten Weltlage genießen?
Ich glaube, ich kann gut abschalten. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Mein Mann konnte das nicht so gut, aber ich kann das tatsächlich. Wenn ich für mich innerlich meinen Feierabend einläute, dann läute ich den Feierabend ein. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man wieder Kraft tankt. Man kann ja nicht nur immer raussprudeln. Und diese Mischung, es gibt ja jetzt ein modernes Wort, ne? Work-Life-Balance. Ich würde es nicht so bezeichnen, aber dass man für sich selber eine Balance findet, was man schafft und was man braucht, um das schaffen zu können. Ich glaube, das ist ein großer Glücksfall, wenn man dieses vielleicht auch Körpergefühl oder wie man das nennen soll, wenn man das behält oder wenn man das überhaupt hat. Und ich glaube, ich habe das.
Ich hake noch ein bisschen nach. Genießen ist für Sie was? Was genießen Sie wirklich?
Ich genieße Ruhe. Ich genieße den Blick aufs Meer. Ich genieße den Blick in Blüten in den Bäumen. Ich genieße Familie. Ich genieße auf jeden Fall Musik. Ja.
Dann haben Sie schon eine Menge Themen angesprochen, ja, zu denen ich Sie gerne persönlich, so heißt ja unser Format, befragen würde. Sie hatten ja gerade schon die Natur erwähnt und als Kind eine ganz besondere Beziehung zu Bergen oder zu einem Berg.
Ja, ganz genau. Ich bin ja im Bayerischen Wald geboren und sozusagen der Blick ins Land war auf eine sehr charakteristische Form eines Berges. Ossa heißt der. Und der hatte von Anfang an für mich irgendwie eine besondere Bedeutung. Ich hatte so eine richtige Freundschaft zu dem. Das war mein Berg. So. Ist auch heute auf meiner Homepage abgebildet, weil ich finde den Berg wirklich grandios. Ich finde den einfach schön. Und ich hatte das Glück, dass meine Großeltern, vor allen Dingen mein Großvater, ist mit mir sehr viel in dieser wunderbaren Gegend im Bayerischen Wald rumgelaufen. Da gibt es ja auch heute diese Naturschutzparks. Das ist ja wirklich wie so eine Art Urwald. Und das hat mir sehr viel gegeben. Und ich glaube, das hat mich auch geprägt. Diese Landschaft und diese Urwüchsigkeit und dieses Lass es mal und es ist trotzdem schön.
Sie sind dort aber nicht wirklich aufgewachsen.
Nee, nur geboren. Und dann bin ich relativ schnell nach Köln exportiert worden und bin aber dann im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, also in der Volksschule, immer ein knappes halbes Jahr in Bayern gewesen und den Rest der Zeit in Köln, weil ich das Kölner Klima nicht vertragen habe. Und der Kinderarzt damals mich an die Nordsee verschicken wollte, das wollte ich aber nicht. Und habe dann tatsächlich damals das Angebot gemacht, also wenn es denn nach Bayern gehen soll, zu meinen Großeltern, damit bin ich einverstanden. Und der Arzt meinte, das wäre genauso gut. Und deswegen haben wir das so gemacht. Aber das war eine sehr anstrengende Zeit in gewisser Weise schon, weil damals war der Schuljahresbeginn noch nicht harmonisiert. Das heißt, in Bayern fing das Schuljahr nach Ende der großen Ferien an und in Nordrhein-Westfalen nach Ostern. Und dann bin ich dann immer ein halbes Jahr vorgehüpft und wieder zurück. Also das war mein erster Härtetest.
Anspruchsvoll, so ein Pendelleben als Schüler.
Ja, genau. Und eben ohne Eltern, auf die Dauer war das auch nicht so ganz einfach, obwohl meine Großeltern wirklich sehr, sehr lieb und sehr toll waren. Mhm. Aber gut, war okay.
Dann war es doch eher eine Kindheit in der Stadt, die Sie verlebt haben.
Ja.
Sie haben Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder.
Und der ist jünger oder älter als Sie?
Der ist jünger, der ist 7 Jahre jünger, einen geliebten Bruder.
Und vielleicht gab es ja auch ein Haustier.
Ich habe eine Katze gefunden, mein damaliger Freund und ich, wir hatten eine Katze gefunden in der Warner Heide, also bei Köln, eine kleine. Und haben daraus geschlossen, dass sie, keine Ahnung, die Mutter war vielleicht überfahren oder wie auch immer. Und ich habe sie dann mit nach Hause genommen und bin, wie man das so macht, mit ihr zum Tierarzt gegangen. Der hat sich sehr gewundert, sehr merkwürdig geguckt und hat dann gefragt, wo haben Sie die denn her? Und ich so, ja, habe ich gefunden, da und da und da. Und er hat dann festgestellt, er hat sich so ausgedrückt, da war wohl eine Wildkatze drin. Ich habe das dann auch insofern gemerkt, weil mein Kater wuchs und wuchs und bekam eben so Haare aus den Ohren und so. Es war ein tolles Tier, an dem ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gehangen habe. Ja, von dem könnte ich stundenlang schwärmen. Der hatte gute Menschenkenntnis.
Ja, und Sie haben auch gerade schon die Musik angesprochen. Ihr Vater war Konzertmeister. Mhm. Und Musik hat Sie durch Ihr gesamtes Leben begleitet?
Genau. Meine Eltern und gerade auch mein Vater haben mich eigentlich sehr früh an Musik herangeführt. Also jetzt nicht irgendwie zwanghaft, sondern als Angebot. Und ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne dran, als kleines Kind, also auch schon im Vorschulalter, hat mein Vater mich zu den Generalproben mitgenommen. Und ich weiß noch, die Konzerte waren immer montags, fragen Sie mich nicht warum. Und am Sonntag war die Generalprobe und dann hat mein Vater mich mitgenommen und ich saß dann im großen Sendesaal im WDR und alle waren nett zu mir und ich habe mir die Musik angehört, konnte viele Klassiker auch mitsingen und so. Also es war wirklich wunderschön und wenn ich das noch ergänzen darf, mein Vater war sowieso ein toller Typ. Der war jemand, der nicht so auf E-Musik so fixiert war, ganz und gar nicht. Heute ist es ja sowieso etwas durchlässiger, aber damals war das sehr eng. Und im WDR gab es auch ein Jazzorchester, Kurt Edelhagen, relativ bekannt, mit internationalen Musikern. Und der hat dann angefangen, Streicher mit zu integrieren in seine Produktionen und hat im Symphonieorchester rumgefragt, wer da mitmachen wollte. Und da waren einige auch pikiert, wie kann der bloß der Tapfer, ne, so. Und mein Vater, klar. Und da gibt's wunderbare Aufnahmen und das war schon sehr schön. Mein Vater hat sich mit mir auch Beatles-Platten angehört. Und ich weiß von den Eltern meiner Schulfreundinnen, dass die sich sehr echauffiert haben darüber. Ja, also so nach dem Motto, wie kann man mit dem Krach so viel Geld verdienen und sowas alles. Mein Vater hat sich die erste LP mit mir zusammen angehört, hat zu jedem Lied so seinen Senf dazugegeben. Und ich sag immer, dem war damals schon klar, dass Yesterday ein musikalisches Juwel war. Ich habe meinem Elternhaus viel zu verdanken in mehrfacher Hinsicht.
Klingt so nach einem sehr liberalen, toleranten Elternhaus.
Ja, wirklich. Im besten Sinne liberal, weltoffen. Mein Vater hat auch Ausländer nach Hause angeschleppt. Das war ja damals noch nicht so normal im Stadtbild. Aber er war neugierig und hat dann eben auch Menschen angesprochen und gefragt, wo sie herkommen und ob sie mal Lust hätten, in einer deutschen Familie einen Kaffee zu trinken und so. Und auf die Art und Weise war das sehr schön festzustellen, dass exotisch aussehende Menschen, dass man die auch anfassen kann und dass man mit denen reden kann. Und war sehr schön, ja. Prägt auch.
Herzensbildung.
Ja, das ist ein Wort, genau.
Ihr Vater ist ja sehr früh verstorben.
Leider, ja. Von jetzt auf dann, zack, mit 50 Herzinfarkt. Das war eine Katastrophe. Grauenvoll. Also ist heute noch schlimm, finde ich.
Ja. Dann haben Sie ein Nonnengymnasium besucht. Dort gab es eine strenge Kleiderordnung und sogar für die Frisur gab es Auflagen.
Ja, der Pony durfte nicht zu lang sein, also ins Gesicht durfte das nicht sein. Und vor allen Dingen, damals war ja die Minimode und die ging gar nicht. Aber das war natürlich nicht so ganz einfach, die für die Schule passenden Klamotten zu finden, weil es gab ja nur Mini. Und dann haben wir halt eben den Rockbund aufgemacht und auf die Hüften gezogen und irgendwie gefuscht. Also es war von heute aus betrachtet, dass man das mitgemacht hat, ist eigentlich ein Witz. Aber war halt so.
Und Ihre Frisur ist ja sowas wie ein Markenzeichen und jetzt ist der Pony wirklich kurz.
Ja, mit der Frisur hätte ich auf der Schule keine Probleme gehabt. Das war eine Idee meines Mannes.
Sie sind streitbar. Und heute heißt es ja auch ganz gerne umstritten.
Mhm.
Wo haben Sie anständig streiten gelernt?
Ich glaube zu Hause. Ich glaube tatsächlich zu Hause und auch trotz allem, ich bin sehr zufrieden mit meinem Gymnasium, wo ich da war, diese Liebfrauenschule in Köln. Da wurde debattiert und das muss man ja auch lernen, ne? Und zulassen, dass jemand anders aufgrund der gleichen Fakten zu einem anderen Schluss kommt. Das ist sicher mit auch ein Verdienst der Schule, aber im Wesentlichen ein Verdienst meiner Eltern, weil vielleicht ein ganz abenteuerliches Beispiel. Beide Eltern haben geraucht. Wie ich das überlebt habe, weiß ich heute nicht mehr. Und sie haben uns Kindern gesagt, okay, wenn ihr wollt, bitteschön, aber gut ist es nicht. Und wenn wir aufhören könnten, würden wir wahrscheinlich aufhören. Und weder mein Bruder noch ich rauchen. Oder auch, wenn man sich über irgendwelche Dinge unterhalten hat, wo meine Eltern anderer Auffassung waren. Sie haben uns beiden beigebracht, wenn wir im Journalistendeutsch würde ich jetzt sagen, wenn wir anständig recherchiert haben und faktenbasiert zu irgendeiner Meinung kommen, dann haben sie uns eher stabilisiert darin, das dann auch zu vertreten und allenfalls versucht, uns mit ihren Argumenten dann zu irritieren. So. Ich glaube, das ist die Basis für alles, wie mein Leben sich gestaltet hat. Und ich finde auch, um es jetzt mal so ein bisschen überhöht auszudrücken, das ist eigentlich die Basis, damit so ein System wie Demokratie funktioniert.
Also das heißt, Widerspruch war auch erlaubt?
Na klar.
Und gewollt?
Ja. Eine kleine Episode gefällig?
Ja, sehr gern.
Ich habe ja beim WDR als Volontärin angefangen. Und das waren wirklich 18 wunderbare Monate, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich durfte dann auch schon Beiträge machen in der Aktualität, also in Lokalberichterstattung und. Ohne das jetzt in den Einzelheiten. Ich hatte einen Beitrag gemacht und der Leiter dieser Sendung guckte sich das an und wollte da was raus und hier was anders. Und die Aussage war eine ganz andere. Und ich habe damals, obwohl ich ja noch relativ jung war und ich wollte ja eigentlich auch da angestellt werden, habe ich dann gesagt, okay, dann nehmen Sie das Material und machen Sie das, aber unter meinem Namen läuft das nicht. Meine Mutter hat dann gedacht, als ich ihr das erzählt habe, das wäre vielleicht doch ein bisschen übertrieben gewesen, aber es hat mir nicht geschadet, sondern dieser Leiter hat offensichtlich begriffen, dass das keine schlechte Anlage war. Wir haben uns dann irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, geeinigt, aber das war eine Erfahrung, die mich darin stabilisiert hat, mich zu wehren. Also man muss nicht unbedingt hüpfen, wenn in der Chefredaktion einer hustet.
Rückgrat und vielleicht auch Mut.
Ja.
Mut ist ja eine Geisteshaltung, über die Sie gerade kürzlich auch einen Vortrag gehalten haben.
Ich meine Zivilcourage. Jeder redet davon, dass er haben soll und das ist dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Genau. Und genau das, was Ihr Vater Ihnen auch mitgegeben hat, diesen Mut zum Widerspruch.
Ja, der war in mehrfacher Hinsicht ein toller Mann.
Wie mutig muss man denn heute sein, um seine eigenen Gedanken zu äußern?
Ja, ich werde ja oft auch gefragt, also wo nehmen Sie den Mut her oder so? Und dann denke ich immer, was ist in unserer Gesellschaft schiefgelaufen, dass man Mut haben soll, um eine abweichende Meinung zu äußern? Solange man sich an Recht und Gesetz hält und sich einigermaßen anständig verhält und nicht jemand an die Gurgel geht, nur weil der eine andere Meinung hat. Wenn man tatsächlich versucht, zivilisiert zu streiten, das, was man Streitkultur nennt, dann sollte man in unserem System nun wirklich nicht dafür Mut brauchen. Das ist selbstverständlich oder sollte es sein. Manche reagieren dann ja so und sagen, ja, kann doch jeder alles sagen. Ja, man wandert nicht direkt in den Knast, aber die Ausgrenzung und die Sanktionierung und was da sonst noch so alles dranhängt, das ist schon etwas, was manche Menschen weniger gut und manche Menschen etwas besser gut verkraften.
Da haben Sie ein breites Kreuz.
Ja. Solange ich mich selber im Spiegel begucken kann und niemandem jetzt schade oder sowas, wüsste ich nicht, warum ich im Mainstream mitschwimmen soll, wenn ich meine, dass der Mainstream in die falsche Richtung fließt.
Eine starke Position. Und Sie haben auch mal gesagt, entweder oder Position sind Ihnen immer suspekt.
Immer, immer. Schwarz-Weiß, das war noch nie mein Ding. Es gibt so viele, auch schöne Grautöne. Im Ernst, entweder oder ist meistens primitiv. Und bequem. Realität ist nicht so. Deswegen ist für mich in meiner journalistischen Arbeit, auch so im menschlichen Miteinander, Aber gerade in der journalistischen Arbeit habe ich zwei Begriffe, die mir sehr geholfen haben und die ich für sehr wichtig halte. Das ist einmal Panoramablick, also in jede Ecke gucken, ne, von rechts nach links ganz breit und nicht nur in die Ecke, die einem selber am angenehmsten ist. Und vor allen Dingen das fast noch wichtiger Perspektivwechsel. Ich muss mich in die Lage anderer versetzen können, um deren Perspektive nachzuvollziehen. Ich muss das ja nicht gut finden oder Verständnis dafür haben, ne? So, ich muss es erklären, damit ich es begreife. Und umgekehrt, ich muss es begriffen haben, damit ich es erklären kann.
Sie haben osteuropäische Geschichte, Slawistik und politische Wissenschaften studiert. Ja. Was waren die Beweggründe für diese Studienwahl?
Das kann ich ziemlich genau sagen. Also ich bin ja Jahrgang 49, aufgewachsen so im Geiste des Kalten Krieges und ich war offensichtlich dank meines Elternhauses nicht dumm genug zu glauben, dass auf der einen Seite der Welt lauter Böse und auf der anderen Seite lauter Gute leben. Das heißt, es hat mich, und das war ja damals auch eiserner Vorhang und so, es hat mich damals interessiert, was ist denn da eigentlich los hinter diesem eisernen Vorhang? Und deswegen wollte ich osteuropäische Geschichte studieren.
Sie sind in einer Zeit des Aufbegehrens gegen diesen bürgerlichen Mief ja auch groß geworden.
Ja, 68er, genau.
Genau, und ich frage einfach mal, was war COPAF?
COPAF, oh Gott, COPAF, ja grauenvoll. Das nannte sich Kommunikative Praxis am Freitag. Heutzutage würde man das wahrscheinlich Fete oder, keine Ahnung, irgendwie
Party
oder sonst was nennen. Aber wir mussten es immer ein bisschen intellektuell. Das war die kommunikative Praxis am Freitag. Und dann haben wir uns über das Weltgeschehen und natürlich auch über alles mögliche andere unterhalten. Und das hieß dann, weil dieser Begriff ja zu lang war, das hieß dann eben COPAF.
Klingt zumindest sehr tiefgründig.
Ja. Sollte es wohl auch so klingen.
Ja, und dann haben Sie auch Erfahrungen in dem Sozialistischen Studentenbund gemacht. Die haben mich beim Lesen dann so ein bisschen an meine DDR-Geschichte erinnert. Aha. Und an den Fahnenappell im Schulflur.
Ja, also ich war einfach engagiert und wollte für die Gesellschaft was tun. Ne? Die gibt mir was, Bildung und sowas alles. Und dann muss man sich ja auch einmischen. Da ich dachte, dass man das alleine nicht so gut kann, engagierst du dich halt in einem Verein, wo du denkst, die haben die richtige Richtung. So, und dann habe ich eben einen Antrag gestellt beim SDS. Habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass diese Prozeduren dermaßen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, dermaßen starr und autoritär und eigentlich auch frauenfeindlich waren in einer Art und Weise, dass ich relativ schnell dann gesagt habe, nö, das brauche ich nicht, dann versuche es lieber alleine. Ich glaube, das war auch okay so.
Sie haben die Stärke gehabt, sich da auch abzugrenzen.
Das war nicht einfach. Dazu zu gehören war schon ganz wichtig und das haben auch viele nicht verstanden. Die haben mich ja nicht rausgeschmissen, sondern ich bin ja gegangen. Und dass man sowas macht, das war eigentlich nicht verständlich für die meisten anderen.
Ihre Dissertation, die haben Sie zum Thema Freund- und Feindbilder im Rundfunk geschrieben. Ja, das Thema klingt jetzt auch erstmal ein bisschen sperrig.
Ich hatte das Glück, ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben, zu einem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und so. Bin ich auch dankbar für. Ich hatte das Glück, im Seminar für osteuropäische Geschichte in Köln gab es den Professor Stöckel. Und Herr Professor Stöckel hat seine Doktoranden alle auf Freund-Feind-Bilder gesetzt und hat die auf so Zeitschriften, Gartenlaube oder was es da so gab. Und dann haben die da Freund-Feind-Bilder, was die Polen betrifft und alles mögliche andere. Und ich war auf Sowjetunion fixiert, also Russland und Sowjetunion damals natürlich. Und weil ich immer schon so eine Affinität zum Radio hatte, habe ich mir gedacht, ich kombiniere das und untersuche politische Kommentare im Radio daraufhin, was da für ein Bild von Russland bzw. Sowjetunion hintersteckt. Es war ein bisschen schwierig, meinen Professor davon zu überzeugen, im Radio zu nehmen und nicht irgendeine Zeitschrift, aber das ging dann. Nur ich habe dann festgestellt, dass diese Kommentare nicht alle schriftlich archiviert waren. Habe es dann umgekehrt gemacht, habe gefragt, was ist denn bei euch schriftlich, damit ich damit arbeiten kann? Und haben gesagt, ja, Schulfunk. Und da war ich erstmal gar nicht begeistert, weil Schulfunk wollte ich nicht wirklich. Hinterher betrachtet war es das Beste, was mir passieren konnte. Und habe dann eben Schulfunkprogramm vom WDR, vom Radio Bremen, vom Bayerischen Rundfunk und vom NDR, von diesen vier Senderanstalten, von Beginn an, also Ende der 40er Jahre, bis zum Beginn der deutschen Ostpolitik. Das war richtig viel Arbeit. Aber es hat auch Spaß gemacht und es hat, glaube ich, auch zu diversen Erkenntnissen verholfen, ja.
Es war parallel zu Ihrem Volontariat.
Ja, ich hatte Ich habe erst einen Magister gemacht, damit ich überhaupt promovieren konnte. Da musste man ja einen Abschluss haben. Und in der Zeit, als ich mit der Dissertation beschäftigt war, kam für mich die Chance, beim WDR ein Volontariat zu machen. Und da kann man ja nicht sagen, liebe Leute, nächstes Jahr könnt ihr nochmal, ne? Sondern die war halt da, die Chance, und die habe ich natürlich auch ergriffen. Und fast alle haben gesagt, das schaffst du nie, beides parallel zu machen. Aber ich habe es doch geschafft. Ja, finde ich auch gut. Das war zwar wirklich eine harte Zeit. Und als ich dann mit der Dissertation und der Promotion insgesamt fertig war, kann ich gar nicht beschreiben, das war wie so ein, auf einmal war die Luft so raus. Ja, ich wusste gar nicht, boah, du hast jetzt Zeit, obwohl ich einen normalen Job hatte. Aber war gut, dass ich das so gemacht habe, glaube ich.
Man könnte sagen, Sie haben Biss.
Ja, wahrscheinlich.
Welche Zeit in Ihrem Leben hat Sie persönlich am meisten geprägt?
Zwei. Einmal meine Kindheit, da bin ich sicher, weil meine Eltern haben ja auch alles geboten. Jetzt nicht finanziell, sondern irgendwo, dass man was sieht oder dass man eben an Musik oder irgendwie sowas herangeführt wird. Und die Zeit in der Sowjetunion von 87 bis 91, die hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Klar beruflich sowieso, aber eben auch menschlich. Wie Menschen miteinander umgehen, wie sie mit Widersprüchen umgehen, das hat sich bei mir komplett geändert. Das sehe ich ganz anders als vorher. Vorher war ich auch so westlich gestrickt, so nach dem Motto, muss ja für alles eine Lösung geben. Ne? Nee, es gibt eben nicht für alles eine Lösung. Und dann zu sehen, dass man möglichst schonend mit Widersprüchen umgeht, aber sie einfach auch zulässt. Ich glaube, das habe ich da gelernt.
Ja. Dann sind wir ja gleich beim Thema Reisen. Und ich sage immer gern, vertraue nie der Weltanschauung von Menschen, die die Welt nicht anschauen.
Das ist ein sehr guter Spruch, genau.
Und Sie haben wirklich viel von der Welt gesehen. Begonnen hat das wohl alles mit einem Zelt und einem kleinen Zitronen, R4?
Das war ein R4, genau, richtig, ja. Ja, als Studentin halt. Und da hat man ja nicht so viel Geld. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe 6 Wochen im Ersatzteillager von Ford gearbeitet, die ja in Köln waren. Und was ich da verdient habe, habe ich dann genutzt, um mit dem R4 und meinem damaligen Freund und ein Zelt und sowas alles loszufahren. Und wir haben da 2, finde ich, sehr schöne Touren gemacht. Einmal Jugoslawien runter bis ganz unten und dann übergesetzt Italien durch den Stiefel durch. Damals waren da unten auch so bestimmte Mafia-Erfahrungen und Studentenunruhen irgendwo in Neapel und so. Also viel erfahren. Und die 2. Tour war Richtung Südfrankreich und dann Spanien. Durch die Pyrenäen wieder hoch und dann obenrum über Paris zurück. Also nicht übel.
Eine große Tour für so einen Beginn eigentlich.
Ja, und vor allen Dingen, was ich auch toll finde, da war ich ja nun noch sehr jung und dass meine Mutter das so ertragen hat, da war mein Vater ja schon tot. Weil wir hatten damals ja noch keine Handys. Das heißt, meine Mama war darauf angewiesen, dass irgendwann mal von ihrer Tochter eine Postkarte kam. Und das finde ich von heute aus betrachtet, ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte.
Ja, das war wirklich sehr großherzig und sehr vertrauensvoll. Wann waren Sie das erste Mal in Russland?
Als Studentin auch. Das muss Anfang der 70er gewesen sein. Da gab es so eine Studienreise vom Seminar für osteuropäische Geschichte organisiert, das war Moskau und der Goldene Ring. Ja, das war mein erster Besuch in der Sowjetunion.
Und da sind Sie mit dieser Kultur, sind Sie auch mit jungen Menschen in Kontakt gekommen?
Ja, gerade. Gerade auch mit jungen Menschen zusammengekommen. Und zwar damals war ja auch so Völkerfreundschaft, das ist ja nicht nur Propaganda. Wenn man es ernst nimmt, ist es ja richtig toll, ne? Und wir hatten als junge Menschen dann da Treffen, eben nicht nur mit Sowjetbürgern, sondern dann waren auch Asiaten da und Afrikaner. Das war ein unglaubliches Sprachengewirr und eine sehr große Neugier und Herzlichkeit. Also das war eine schöne Erfahrung, kann man nicht anders sagen.
Hat Sie diese Erfahrung vielleicht auch in die Lage versetzt, dann tatsächlich, als Sie 1987 als Auslandskorrespondentin für die ARD nach damals noch Sowjetunion gegangen sind, da so alle Zelte abzuheißen. Sie haben ihr Haus verkauft. Mhm. Tatsächlich haben ihren Personalausweis abgegeben.
Klar, musste ich ja, weil da steht ja eine Adresse drin und wenn ich keine mehr habe, dann kann ich den. Das war uns auch nicht klar, mein Mann und mir, als sie uns dann plötzlich sagten, ja, und jetzt bitte den Personalausweis. Wieso? Ja. Da muss ich auch meinem Mann danken. Der war, als man mir angeboten hatte, Korrespondentin in Moskau zu werden, habe ich mich sehr gefreut. Erste Frau, das war ja dann auch, mein Gott, sehr, sehr besonders. Es gab vorher ja keine. Und habe das meinem Mann erzählt und ich war eigentlich gar nicht so überzeugt, dass er dann sagt, ja okay, wir machen das. Und er war sofort Feuer und Flamme, warum denn nicht? Und das hat mich natürlich dann auch unterstützt, da sofort zuzusagen. Und ich glaube, dass das, wir beiden waren die Richtigen, das so zu machen. Und mir war es auch wichtig, wenn man das macht in der Zeit, ich glaube, dann ist es keine gute Idee, mit der halben Pobacke hier und mit der anderen woanders sein, sondern sich völlig auf das Land einzulassen, aus dem man ja nun mal über Lebensrealität berichtet. Und wenn ich immer so eine Rückfallposition habe, dann ist das, glaube ich, was anderes. Aber es ist eine persönliche Sache.
Wie sind Sie dort empfangen worden?
Gut. Und vor allen Dingen auch, ich konnte ja schon Russisch, also nicht doll, aber ich konnte mich schon verständigen. Das ist auch gut angekommen, dass man sich dafür interessiert. Und also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Es war natürlich auch eine sehr bemerkenswerte Zeit, ja, die Zeit der Öffnung und dass man neugierig aufeinander war und dass man auch viel machen konnte, dass viele Dinge zum ersten Mal möglich waren. Also zum Beispiel, ich habe auf Sachalin gedreht, da war vorher für ein westliches Team überhaupt kein Denken dran wegen Grenzgebiet und solche Sachen. Ja, dann gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die ich da gemacht habe, die ja, die neu waren, die man vorher so nicht machen konnte. Meine Erfahrungen waren keine schlechten.
Sie haben ja auch den ersten deutschen Fernsehabend im russischen Fernsehen bestritten.
Mein Gott, das war, ja.
Und auch die KGB-Archive haben die Türen für Sie geöffnet?
Ja, da war ich vor den sowjetischen Kollegen drin. Das hat dazu geführt, dass man mich im sowjetischen Fernsehen eingeladen hat, damit ich mal erzähle, wie denn das so war. Ist schon schräg im Grunde, ne? Und weil Sie diesen Fernsehabend ansprechen, das war für mich eine Wahnsinnsherausforderung, weil ich das in weiten Teilen auf Russisch gemacht habe. Und das im sowjetischen Fernsehen, was ja damals gab es noch nichts anderes, das haben ja alle geguckt. Also ich frage mich heute, wo ich den Mut hergenommen habe, das zu machen. Aber es hat funktioniert.
Am Anfang Mut, am Ende Glück.
Ja, oder so. Ja, irgendwie die Kombi ist nicht schlecht, genau.
Was waren denn Ihre, was würden Sie sagen, größten, also war das Ihre größte Herausforderung oder kann man sogar von Abenteuer sprechen?
Also die Zeit in der Sowjetunion war beides. Ich glaube, die größte Herausforderung, weil ja da die Perestroika-Politik an zu wirken fing. Das heißt, wir haben uns ja die Lunge aus dem Hals gearbeitet. Es war ja ständig irgendwas. Das und dann natürlich auch von wegen jetzt Abenteuer zu reisen innerhalb der riesigen Sowjetunion. Es ist das eine, wenn man sagt, das Land erstreckt sich über 11 Zeitzonen und das ist das andere, wenn man innerhalb des Landes über 9 Zeitzonen fliegt, ne? Und es ist immer noch dasselbe Land. So. Ja, Abenteuer gab es auch genug in Ostsibirien zum Beispiel. Also,
eine aufregende Zeit.
Ja, bin ich auch froh, dass mein Mann das so mitgemacht hat. Es hätte bestimmt auch genug gegeben, die gesagt hätten, sag mal, hast du so noch alle.
Sie haben ja auch Michail Gorbatschow kennengelernt.
Ja, als erster westlicher Korrespondent, nicht nur Tim, habe ich ein Interview, also in Moskau akkreditiert, habe ich ein Interview mit ihm bekommen, zusammen mit dem DDR-Kollegen Stefan Künrich. Wir beide kamen auf die Idee, ihn zu fragen, wie das denn mit der NATO-Zugehörigkeit des Vereinten Deutschlands ist. Und das hat funktioniert, haben wir beide nicht richtig dran geglaubt, aber es hat funktioniert. Und das war jetzt ein bisschen flapsig formuliert, das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Nein, wir sind uns öfter begegnet, dann Michail Sergejewitsch Gorbatschow und ich. Und das hat auch gedauert, im Grunde bis zu seinem Tod. War ein ganz toller Mensch.
Da höre ich ganz viel Hochachtung heraus.
Der hat viel gemacht, ohne Rücksicht auf sich und seine Familie, aber mit Blick auf das Land. Und ich leide, wenn irgendwelche Menschen mal eben so nebenbei sagen, ja, er ist ja mit seiner Politik gescheitert. Also wenn Scheitern so aussieht, dass man es schafft, eine verkrustete Gesellschaft mehr oder weniger unblutig aufzubrechen, dann finde ich Scheitern völlig in Ordnung.
Voranscheitern?
Ja, also die anderen haben ihm nicht geholfen, das ist eine andere Geschichte.
Da haben sich viele ihm auch entgegengestellt.
Ja, genau.
Sie haben sich 1991 wieder verabschiedet, schweren Herzens nehme ich an.
Ja, sowohl als auch. Auf der einen Seite ja, weil ich wusste ja auch nicht, Man wusste ja nicht, wie sich das weiterentwickelt und ob man die Freunde wieder sieht und sowas alles. Auf der anderen Seite war ich aber auch froh, weil die 4 Jahre waren schon heftig. Die waren wirklich heftig. Also jetzt arbeitsmäßig, belastungstechnisch oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Aber es war eine sehr zwiespältige Geschichte, das stimmt. Deswegen habe ich mich ja dann auch ein Jahr beurlauben lassen, was ja auch keiner verstanden hat, weil ich einfach wissen wollte, wo es denn weiter hingeht.
Vielleicht auch, um einfach mal wieder Atem zu holen.
Ja, und mich wirklich zu orientieren, weil ich wollte, das war mir klar, ich wollte dieses Thema nicht verlieren. Ich wollte also mich weiter auf dieses Land konzentrieren, weil, sage ich jetzt einfach mal so, ich den Eindruck hatte, ich habe so viel mitbekommen da und so viel begriffen da, dass das keine gute Idee wäre, das einfach jetzt auf Seite zu schieben und zu sagen, okay, ich nehme das nächste Land. Ja, ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung.
Das hat ja Ihren weiteren Lebensweg auch wirklich nachhaltig beeinflusst.
Ja, kann man sagen, genau.
Und es gibt sicher auch noch ein bisschen Sehnsucht nach so dieser herben Schönheit von Moskau.
Ja, klar. Vor allem, ich meine, Moskau hat sich ja verändert. Du lieber Gott, wenn ich dran denke, wie das aussah, als wir da hinkamen und jetzt, also Himmel. Und ich finde, um auch das zu sagen, ich finde es eine Unverschämtheit, dass wir von Deutschland aus nicht mehr direkt nach Russland fliegen dürfen, sondern uns irgendwelche Umwege antun müssen. Wer sind wir eigentlich hier?
Wann waren Sie das letzte Mal in Moskau?
Vor Corona. Und ich meine, es ist ja schräg, wenn man sich mit Freunden aus Russland in Istanbul trifft, damit beide nur den halben Weg haben, ne? So in etwa.
Später haben Sie dann aber auch Reisen in den Nahen Osten unternommen, die nächste Krisenregion in der heutigen Zeit.
Aber nicht als Journalistin, sondern einfach nur als Privatmensch, also aus Interesse.
Und da sind Sie gemeinsam mit Ihrem Mann einfach durch Oman, Bahrain?
Genau, ja, also so die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, was gab es denn da sonst noch, Kuwait und so. Also wir sind da durch die Gegend gefahren und haben auch nur positive Erfahrungen gemacht. Da muss ich eins sagen, wir haben uns auch klamottentechnisch angepasst. Also ich bin immer mit so einer langen Klamotte rumgelaufen und hatte mir so ein Kopftuch umgeschlungen. Auf die Art und Weise, das werden die meisten nicht mehr kennen. Es gab eine alte deutsche Schauspielerin, Elisabeth Flickenschild, die lief immer so rum. Kann man ja heute alles googeln. Ja, und mein Mann hat es auch so gemacht. Außerdem sind das die praktischsten Klamotten bei der Hitze.
Und es hat auch was mit Respekt vor der Kultur zu tun.
Ja, das ist auch der Punkt, was uns dann entgegenkam. Ein simples Beispiel. Wir haben uns natürlich wie alle anderen auch im Tal der Könige vorm Grab angestellt von Tutanchamun. So, und da war eine Riesenschlange. Und auf einmal kommt dieser Grabwächter von vorne, kommt auf uns zu. Und ich dachte schon, um Gottes Willen, haben wir irgendwas falsch gemacht. Und hat uns dann sehr, sehr respektvoll irgendwie aus dieser Schlange rausgewinkt. Und wir wussten gar nicht, was er wollte. Und dann meinte er dann, wir würden so, also zeigen, dass wir Respekt hätten. Und er würde uns gerne privat die Sachen zeigen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Also ich meine, kriege ich heute noch Gänsehaut, ja? Und es ist so einfach eigentlich.
Ja, sehr berührend. Wo liegen denn nach Ihrer Ansicht die Berührungspunkte, mit denen Menschen einander verstehen?
Menschliche Empfindungen. Ich glaube, Menschen sind überall auf der Welt gleich traurig oder gleich glücklich. Und was Bedürfnisse betrifft, gibt es ja auch viele Dinge, die gleich sind. Dass man sich verstanden fühlt oder dass man Vertrauen haben kann. Solche Dinge. Ich glaube, das ist wirklich international. Insofern ist für mich unbegreifbar, dass man es als intelligente Politik verkauft, dass Konfrontation in irgendeiner Form eine Lösung ist. Das ist vielleicht eine zwanghafte Übergangsgeschichte, aber Konfrontation als politisches Ziel finde ich abartig dumm. Jemand sagte mal, das ist mental leicht überschaubar, um diesen unhöflichen Begriff dumm zu vermeiden.
Sie haben gerade Vertrauen gesagt. Und ich glaube, man muss schon ein großes Vertrauen haben, um auch fliegen zu lernen. Sie haben fliegen gelernt.
Ja, so habe ich meinen Mann kennengelernt. Der war mein Fluglehrer.
Ah. Woher kam diese Intention? Was hat Sie bewegt zu fliegen?
Mein kleiner Bruder hat sich dafür interessiert. Dann habe ich mich halt erkundigt, wie das geht. Und dann hat er nach der ersten Saison zu mir gesagt, und er war 14 halt, ne? Hat er nach der ersten Saison zu mir gesagt, ach, das ist so doof, die sind alle viel älter als ich, mach doch mit. Und da ich meinen kleinen Bruder liebe, habe ich gedacht, na ja, Segelfliegen ist ja auch nicht schlecht, machst du halt mit. Und dann habe ich da mit angefangen und habe eben da meinen Mann kennengelernt. Das war Liebe auf den ersten Blick. Und Fliegen ist was Tolles.
Ja.
Das ist so, also ich kann das gar nicht beschreiben, aber Segelfliegen ist was, was ja auch mit Natur insofern zu tun hat, weil man ist ja auf Aufwinde angewiesen. Wenn man die nicht hat, dann liegt man wieder unten. Da kann man nicht mal eben die Pulle reinschieben und sich irgendwo rausziehen. Also nichts gegen Motorfliegen, aber Segelfliegen ist eine andere Art.
Da muss man die Mitte finden, die Mitte des Thermikschlauchs.
Ja, also ganz genau. Man muss richtig zentrieren und so. Also das ist schon, und manchmal hat man ja auch das Glück, wenn dann solche Vögel so wie Bussarde oder Milane oder so, wenn die dann in der Gegend auch unterwegs sind und man sieht, wie leicht die sich tun. Manchmal zeigen sie einem dann auch, wo es hochgeht. Es ist schon faszinierend, finde ich nach wie vor.
Ist also auch wirklich eine Leidenschaft geworden?
Ja, das haben wir auch gemacht, bis ich nach Moskau gegangen bin, weil da war das ja mit der Privatfliegerei für westliche Ausländer nicht so angesagt. Und als es dann später möglich war und wir auch Angebote hatten im Kaukasus, das war wirklich sehr, sehr reizvoll, da hat es keinen Zweck mehr gehabt, weil ich habe dann vor lauter Arbeit, das ging alles nicht mehr. Ja, und als wir wieder kamen, war ja der Schein im Eimer. Und dann habe ich auch nicht mehr...
Weil sie nicht mehr genügend Flugstunden
ganz genau reißen
können.
Ja, eben.
Da gab es sicher auch Momente der Angst.
Ja, doch, gab es auch. Vor allen Dingen bei meinem ersten Alleinflug. Aber das war so eine Mischung aus Euphorie und Schiss. Weil wenn man dann zum ersten Mal an der Winde hängt und weiß, jetzt musst du alles alleine entscheiden, auch wenn das Seil reißt, wie du dich dann entscheidest. Ne, so. Es ist eben kein Fluglehrer mehr hinten drin. Aber es ist auch ein unglaublich beflügelndes Gefühl, dass man da jetzt oben alleine rumfliegt. Boah, also ist schon nicht schlecht.
Ich höre Begeisterungsfähigkeit und Neugier.
Ja.
Das sind Eigenschaften, die Sie auch ausmachen, die Sie auch jung halten.
Ja, vielleicht. Ich glaube, das ist auch das, warum ich in meinem Beruf, glaube ich, ganz gut aufgehoben bin. Wenn man wirklich etwas wissen will, so, und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, als Journalist zu arbeiten.
Neugierig zu sein. Mhm. Auf was sind Sie neugierig? Jetzt, im Moment, gerade?
Ich bin natürlich neugierig, wie sich das jetzt entwickelt und hoffe von Tag zu Tag, dass sich Vernunft und Ratio durchsetzt. Um es jetzt nicht ganz so ernst zu machen, meine Oma hatte den Spruch, Herr, wirf Hirn vom Himmel. Das wünsche ich mir auch. Das sollte ich jetzt nicht überheblich anhören, aber ich kann wirklich nicht begreifen, auf welcher Grundlage manchmal politische Entscheidungen getroffen werden, ohne sie bis zum Ende zu denken und darüber nachzudenken, was es für die Menschen konkret bedeutet. Wir nützen doch keine theoretischen Prinzipien, die ja alle ihre Berechtigung haben, wenn sie angewandt auf Realität nicht funktionieren. Dann muss ich mir doch was anderes überlegen. Von daher, ich bin eher dafür, die Dinge so kühl es geht zu analysieren und Ideologien rauszuhalten, die helfen in den seltensten Fällen weiter. Und ganz schlimm sind so moralisierende Aufladungen von Themen. Das hilft niemandem, höchstens dem eigenen Gefühl, dass man sich besser fühlt dabei. So nach dem Motto, man ist ja bei den Guten. Das hilft aber nicht.
Ja, so haben Sie eine ganz eigene, kraftvolle Stimme gefunden in diesem Kontext. Und ich finde auch, dass Ihre Stimme eine große Kraft hat. Woher nimmt sie diese Kraft, ihre Stimme immer wieder zu erheben?
Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich in mir ruhe, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich das auch so als Verpflichtung empfinde, wenn man das Glück hat, in einem Land geboren zu werden, wo die Menschen grundsätzlich frei sind, wo man grundsätzlich nicht hungern muss, sowas alles. Also, dass man Glück hat. Ne? Ich hätte ja auch in, keine Ahnung, Timbuktu oder sonst wo und eben auch Bildung erfahren hat, auf die Schule gehen konnte, all sowas, dass man dann doch auch eine gewisse Verpflichtung hat, an diesem Konstrukt mitzuwirken, mitzuarbeiten und nicht einfach laufen zu gehen.
Also Verantwortung.
Ja.
Zu übernehmen.
Ja, genau.
So als roter Faden zieht sich durch Ihr Leben das Schreiben.
Ja, stimmt.
Wann haben Sie begonnen, das Erlebte aufzuschreiben?
Ich weiß nicht mehr genau, wann genau, aber ich weiß, das Erste, was ich geschrieben habe, da habe ich über die Zeit nachgedacht. Und da war ich, weiß nicht, 13 oder 14. Und habe dann ab da immer, wenn mir was einfiel, aufgeschrieben, weil ich auch gedacht habe, es ist besser, das aufzuschreiben, als immer wieder neu anzufangen, darüber nachzudenken. Ne, dann hast du das schon mal sicher. Ja, die ganzen alten Sachen habe ich auch noch und wundere mich heute, was mir damals eingefallen ist. Das hat übrigens dazu geführt, dass ich bis jetzt sehr genau darauf achte, dass man Kinder und Jugendliche nicht unterschätzt. Weil wenn ich mir vorstelle, wie manchmal mit 13-, 14-Jährigen umgegangen wird und ich dann mir daneben lege, was ich da gedacht und geschrieben habe, dann finde ich, diese jungen Menschlein muss man ernst nehmen. Und ich glaube, dass mir das gelingt.
Aus meiner Sicht als Psychotherapeutin für Kinder kann ich das nur bestätigen. Auch mit vielen Erfahrungen belegen.
Ja. Nee, aber Schreiben hilft auch, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und es tut auch gut, manchmal Dinge, die einen belasten, wo man nicht auf Anhieb weiß, mit wem redst du denn jetzt darüber? Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil man vielleicht nicht unbedingt das notwendige Vertrauen hat, aber vielleicht auch, weil man denjenigen nicht belasten will mit sowas. Und von daher ist Schreiben und sich damit auseinandersetzen, glaube ich, auch eine ganz gute Methode, es selber zu verarbeiten.
Schreiben Sie Tagebuch?
Jein. Also ich schreibe oft, was mir einfällt, auf. Ich habe auch überall in der Wohnung Zettel rumliegen, weil wenn mir was einfällt, dann möchte ich den Gedanken oder was halt so gerade ist, möchte ich auch sofort aufschreiben und nicht erst irgendwo anders hinlaufen müssen und dann sagen, oh, mache ich nachher.
Schreiben ist ja eng verbunden mit Lesen.
Ja.
Und Lesen nutzen Sie auch als Kraftquelle, haben Sie mal gesagt?
Ja. Ja, und ich bin immer dankbar, wenn ich Lesen wirklich als Kraftquelle nutzen kann und nicht dieses Hetzlesen ist, nenne ich Hetzlesen, weil in dem Beruf, klar, muss man ja auch eine Menge lesen, also Fachliteratur, um sich irgendwie einzuarbeiten. Vor allen Dingen, als ich beim Monitor war, die unterschiedlichsten Themen. Das ist ja was anderes, ne? Aber Lesen, so Gedanken anderer oder auch Geschichten, sowohl Sachbücher kann ich lesen mit Genuss, aber natürlich auch Belletristik, völlig klar.
Ja. Gibt es ein Buch, was Sie nicht wieder losgelassen hat?
Würde ich so nicht sagen, weil ich dann auch Hemmungen hätte, dass ich bestimmten anderen irgendwie, dass ich die weglasse, ja? Also das ist schwierig. Aber ein Gedanke noch, einer meiner Großväter war blind. Und ich habe als ich lesen konnte, und ich habe immer sehr gerne vorgelesen, schon als ich gerade lesen konnte, habe ich meinem Opa viel vorgelesen. Und da hat meine Oma nicht so richtig drauf geachtet, was das alles war. Also ich glaube, ich habe da auch manche Sachen, die mich überfordert haben. Aber ich habe vorgelesen und ich glaube, dass das auch eine Menge ausgemacht hat. Immer gerne vorgelesen.
Welches Buch liegt denn gerade auf Ihrem Nachtschrank?
Das hat mit Ukraine-Krieg zu tun. Also es ist wieder ein Sachbuch.
Es hat sich ja eine ganze Menge auch im Journalismus verändert.
Das kann man sagen, ja.
Ich habe mich gefragt, ist es Fluch oder Segen, die ganze technische Entwicklung, die sich da vollzogen hat?
Auch wieder sowohl als auch und nicht entweder oder. In gewisser Weise ist es natürlich wunderbar, dass man Dinge viel, viel schneller transportieren kann. Auf der anderen Seite der Druck, der dadurch entsteht, dass man schneller transportieren muss, verhindert hin und wieder, dass man nochmal drüber nachdenkt, beziehungsweise dass man vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen lebenden Menschen redet, wie es denn nun wirklich so ist. Und was mich sehr umtreibt, ist diese schleichende Entwicklung von Berichterstattung zu Haltungsjournalismus. Man muss ja immer aufpassen von wegen Missverständnisse. Also wenn Haltung zeigen, wenn das sowas wie Rückgrat haben heißt, bin ich ja dafür, das ist ja nicht der Punkt. Aber so ist es ja nicht gemeint, sondern Haltungsjournalismus meint ja, dass man sich in einem Meinungsstreit auf eine Seite stellt, nämlich auf die der Guten. Und das ist der Anfang vom Ende. Das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Aber so sich zu verhalten, finde ich mehr als grenzwertig. Und in dem Zusammenhang auch, ich bin nach wie vor ein Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil wenn er seinen gesetzlichen Auftrag erfüllt, dann ist es eine wesentliche Säule in einem demokratischen System. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Aber wenn auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk abdriftet in diesen Haltungsjournalismus, dann habe ich Sorge, dass diejenigen Oberwasser bekommen, die sagen, das brauchen wir doch nicht. Dafür müssen wir nicht jeden Monat irgendwie Gebühren zahlen. Wir hatten mal einen Bundespräsidenten, der hat gesagt, es muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Vielleicht geht mal ein Ruck durch die Journalisten, dass sie sagen, ey, wir sind hier aber bitte auf der falschen Abbiegespur.
durch die Medienlandschaft.
Ja.
Ist ein sehr großes Thema, darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich noch lange reden, aber ich wollte ja mit Ihnen über Persönliches sprechen. Ich habe so das Gefühl, der Satz, man kann ja doch nichts ändern, der kommt Ihnen nicht über die Lippen.
Nein, nein, nein. Es gibt so einen schönen Spruch, alle, die sagen, man kann ja doch nichts ändern, sollen die nicht stören, die es gerade machen.
Ja.
Nein, also das, dieses Resignieren und auch so schweigende Mehrheiten, so dabei, weil man ja nicht anecken möchte oder weil es ja so unbequem ist oder so. Ich finde, das kann man sich in so einem System wie unserem nicht leisten.
Die Demokratie in Gefahr.
Ja, genau da. Und zwar aus meiner Sicht weit mehr als durch die ständig beschworenen Angriffe von außen. Das kriegen wir schon innerlich ganz alleine hin.
Sind Sie religiös, spirituell?
Also ich bin nicht mehr in der Kirche, ich war in der Kirche, ich bin nicht mehr in der Kirche. Ich glaube, ich bin religiös, aber das hat nichts mit der Kirche zu tun. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendetwas gibt, was man nicht erklären kann. Also kann man vielleicht Gott nennen oder wie auch immer, oder Schöpfer oder sowas. Das glaube ich schon, weil alles andere halte ich für vermessen.
Und Ihre Familie hat Sie auch so geprägt?
Ja, meine Großeltern mütterlicherseits, die waren also sehr, sehr, sehr katholisch. Aber meine Mutter war katholisch und mein Vater evangelisch. War vielleicht auch keine schlechte Kombi.
Am Ende des Lebens, wie würden Sie diesen Satz vollenden?
Am Ende des Lebens sollte man das alles erledigt haben, was einen belastet.
Also was abschließen, zu einem guten Ende bringen.
Ganz genau, ja. Also vielleicht Versöhnung oder sowas, ja, so in der Art. Dieses in sich Ruhen hat ja auch damit zu tun. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich war auch nie jemand, der sagt, oh, das mache ich jetzt, in 3 Jahren mache ich das oder sowas. Ja, das gibt ja auch so einen Spruch, wie bringt man Gott zum Lachen, indem man Pläne macht, ne?
Ja.
Also.
Worüber können Sie so richtig lachen?
Blödsinn. Also ich kann auf jeden Fall herzlich lachen. Auch manchmal, wenn man sieht, wie Kinder mit Sachen umgehen. Ne? So, also jetzt nicht auslachen, sondern wirklich einfach befreit lachen, wie unbeschwert Dinge sein können. Sowas.
Das heißt, Kinder, also Sie haben das vorhin schon gesagt, spielen ja auch eine große Rolle.
Ja, ich habe ja leider keine.
Mhm. Gab es den Wunsch, ein Kind zu haben?
Also sagen wir so, es hat sich nicht ergeben. Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich es nicht gut geschafft hätte, das, was ich beruflich gemacht habe, mit Muttersein zu verbinden. Es gibt Kolleginnen, die können das oder die machen das, wie auch immer. Aber ich glaube, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte mich dann entweder oder, ob das jetzt falsch oder richtig ist, ist ja völlig egal. Aber für mich wäre beides, glaube ich, nichts gewesen, weil so ein Würmchen dann erst in die Krippe und dann in den Kindergarten und dann der Oma und dem Nachbarin. Es gibt Situationen, da geht das nicht anders. Das finde ich schlimm genug. Aber wenn man sich ein Kind wünscht, wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt von vielen, aber und dann nicht dafür da ist, ich möchte das so nicht, weil ich habe es eben anders erfahren. Bei mir war immer einer da. Entweder mein Vater oder meine Mutter. Also es war immer jemand da. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, um ein Kind lebensfähig zu machen.
Tatsächlich ist das ja eine große gesellschaftliche Diskussion um diese Themen, ne? Die Verantwortung Männer und Frauen, die Gleichberechtigung und die Frage, wie wird man einem Kind wirklich gerecht? Ja. Ne? Und gibt es nicht auch Mütterlichkeit und Väterlichkeit, die ganz unterschiedliche Facetten aufweist?
Ich glaube nur, dass, ohne mich jetzt da länger mit beschäftigt zu haben, aber ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass so ein Kind eine feste Bezugsperson hat. Und zwar, ob das jetzt der Vater oder die Mutter oder ist, ne, das ist egal, glaube ich. Oder auch, man kriegt ja auch oft mit, also ich jedenfalls im Bekanntenkreis, dass Kinder nicht gerne in den Kindergarten gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, ich kriege das, wie gesagt, es gibt Situationen, ich will da überhaupt keinen Stab drüber brechen, ja, darum geht es nicht, sondern ich rede nur von mir. Ich kriege das nicht übers Herz, so ein Kind dann da zu lassen, heulend im Kindergarten und nicht zu wissen, was da passiert. Und also ist es schwierig. Ich habe mal zugegeben, ist jetzt etwas sehr flapsig formuliert, aber ich habe mal vor Jahren auf die Frage, warum ich denn keine Kinder hätte, habe ich gesagt, ich habe kein Haustier, weil ich keine Zeit habe. Da werde ich doch jetzt kein Kind. Ne? Das passt einfach nicht. Meine Katze hatte ich als Studentin, die Sache war eine andere.
sind wir schon wieder beim Thema Zeit gelandet, was Sie als 13-Jährige schon angeschnitten haben. Michael Ende hat in seinem Buch Momo gesagt, die Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen.
Ja.
Und ich zitiere Sie mal, Sie haben mal gesagt, Mangel an Zeit ist Mangel an Menschlichkeit.
Ja, oh ja. Und Momo habe ich gern gelesen.
Also das höre ich so raus, dass das immer noch mitschwingt bei dem, was Sie jetzt gerade sagen. Und dass es viel Zeit braucht für Kinder, viel Zeit braucht für Mitmenschlichkeit.
Genau, Zeit zu nehmen und nicht immer überall drüber zu hetzen. Ich hetze ja selber, um Gottes Willen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich die richtige Balance finde. Menschen, die mir was bedeuten, die kommen bei mir auch vor. Weil, weiß ich, falle ich morgen um, wäre ja blöd.
Das heißt, Sie finden Zeit genug für Ihre wirklich guten Freunde und die Zeit ist Ihnen kostbar.
Ja.
Gibt es auch einen Platz, an dem Sie wirklich zur Ruhe finden? So einen Platz, wo Sie wirklich sagen, da, wenn ich dort bin, dann kann ich alle fünfe gerade sein lassen?
Bei mir zu Hause. Bei mir zu Hause auf jeden Fall. Und ich sitze auch gerne irgendwo einfach nur am Meer und gucke da drauf und beobachte die Wellen. Da brauche ich auch sonst nichts. Und irgendeine Möwe fliegt dann immer mal vorbei oder so. Oder man beguckt sich die Steine, die da rumliegen oder irgendwie sowas. Das
Muße?
Muße, genau. Muße. Einfach nur irgendwo sitzen und gucken.
Ja, das ist eine Zeit, die man sich gönnen sollte dafür.
Ja, das hilft auch, weil hinterher kann man wieder besser denken, finde ich.
Ja, und klar denken ist ja was ganz Essentielles. Zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen, präsent zu sein.
Deswegen glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, dass man ab und zu aus dem Hamsterrad aussteigt. Weil sonst wird das nichts mit dem Denken.
Braucht es auch eine Fähigkeit zur Abgrenzung. Schotten dicht zu machen, ja, einfach mal zu sagen, lass mich alle in Ruhe. Und
Aber das, also das kriege ich hin.
Auch mitten in Berlin.
Auch mitten in Berlin.
Ja, ich bedanke mich. Es war ein sehr erfrischendes Gespräch.
Freut mich.
Frau Krone-Schmalz, herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
Danke, ebenso.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Susanne Gerlach.